Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
Und das ist ja auch das, was Friedrich Merz in seinem Sommerinterview dann später wahrscheinlich bereut hat, zu sagen, es ist keine gesetzgebende Ebene, was natürlich auch zum großen Teil stimmt. Und trotzdem ist es ja eine politische Ebene. Und es macht trotzdem einen Unterschied, mit wem ich zusammenarbeite. Und es ist vor allen Dingen relevant, wer da eigentlich die Finger im Spiel hat und wer jetzt regiert oder, ich sag mal, zumindest Politik gestalten kann. Und es ist gerade bei der AfD, und das hat die Korrektivrecherche nochmal sehr deutlich gezeigt, total interessant und auch relevant, wer eigentlich ausgeschlossen werden soll von Politik und unserem gesellschaftlichen Zusammenleben und für wen vielleicht auch Politik besonders gemacht wird. Und da nochmal hinzuschauen und zu sagen, ey, das ist eine politische Entscheidung, ob da ein Radweg gebaut wird oder ob die Autobahn verlängert wird oder ob der Wald abgeholzt wird oder da Windräder hingestellt werden in unterschiedlichen Dimensionen, aber das sind politische Entscheidungen, die ganz klar auch, sag mal, Werte von Gesellschaften formulieren und kein ideologiefreier Raum sind und schon gar nicht Parteigrenzen einfach wegwischen und dann sei es egal, mit wem man eigentlich zusammenarbeitet.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der wir uns dem Thema der sogenannten Brandmauer widmen. Ich bin Anna.
Und ich bin Eva.
Und genau, Brandmauer ist das Thema. Damit ist das Versprechen der etablierten Parteien gemeint, nicht mit der extremen Rechten zusammenzuarbeiten. Dazu hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung vor kurzem eine Studie veröffentlicht, die sich mit der Zusammenarbeit der etablierten Parteien mit der extremen Rechten auf kommunaler Ebene beschäftigt. Und darum wird es heute gehen.
Genau, und dafür sprechen wir zum einen über die Studie selbst und ihre Ergebnisse, also über die Fragen, wo finden Kooperationen statt, wie werden diese begründet und wie lässt es sich verhindern, dass beispielsweise die AfD einem Antrag zustimmt, man also unfreiwillig zusammenarbeitet. Und auch solche Sachen wie das eigentlich damals mit der NPD gewesen ist. Und dann wollen wir aber auch nochmal expliziter über die Rolle der Konservativen sprechen, beziehungsweise der CDU. Und am Schluss sprechen wir dann auch nochmal ganz kurz über die Kommunalwahlen.
Genau, wir haben also viel vor heute. All das gleich nach einem kurzen Intermezzo durch die Ereignisse des vergangenen Monats mit Aktuelles.
Aktuelles. Neueste Meldungen und Ereignisse aus Leipzig sowie den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen.
Achter-Vierter. Freie Sachsen-Propaganda in Lößnitz verteilt.
Auf dem Bordstein Ecke Bornaische Straße, Lichtensteinstraße im Leipziger Stadtteil Lößnitz liegen auf dem Boden verteilt 9 Flyer der neonazistischen Partei Freie Sachsen. Auf diesen wird für den Antritt der Freien Sachsen zur Stadtwahl geworben. Damit die Partei überhaupt zur Kommunalwahl antreten kann, braucht sie Unterstützungsunterschriften. Das Prozedere hierzu wird auf dem Flyer ausführlich geschildert. Nur am Rand kommt das Programm der Partei vor. Es ist lediglich diffus vom Protest auf Sachsens Straßen die Rede. Sich selbst verharmlosen die Neonazis als patriotische Kraft.
16.04. Werbung in Bahnschaukasten für antifeministische Lesungen auf der Leipziger Buchmesse.
Seit März werben Plakate in gesicherten Fahrplanschaukästen der Deutschen Bahn am S-Bahnhof Stötteritz sowie dem Bahnhof Wurzen für eine Lesung des Ahriman Verlags im Rahmen der Leipziger Buchmesse am 24.03.2024. Konkret geht es um das 2020 herausgegebene Buch Denkverbot Geburtenkontrolle, Der Krieg gegen Adam Riese oder Der blinde Fleck aller Gretas und Hänsels von Kerstin Steinbach. Das Buch bezieht sich positiv auf Geburtenkontrolle und damit auf einen Übervölkerungsdiskurs, der im Bevölkerungswachstum zusammengefasst das Elend der Welt ausmacht. Die Perspektive des Buchs blendet kapitalistische Produktionsweisen und damit einhergehende globale Ungleichheiten systematisch aus und stellt stattdessen rassistische, sozialdarwinistische und eugenische Argumente in den Vordergrund. Steinbach sorgt sich angeblich um die Ernährungssicherheit und den Lebensstandard der Menschen. Eine Lösung sieht sie nur in der Geburtenkontrolle, andere Möglichkeiten wie globale Umverteilung verschweigt sie. Es finden sich unter anderem Kapitelüberschriften zu Klimahysterie statt Geburtenkontrolle, komischer Kommunismus, der von Multimilliardären finanziert wird, wie die Wissenschaftler der Welt für die Klimalüge weichgeklopft wurden, sowie Schlussbemerkung aus dem Corona-Arrest. Wie die Kapitelüberschriften bereits andeuten, enthält das Buch neben antifeministischen auch antisemitische und verschwörungstheoretische Inhalte. Der 1982 gegründete Ahriman Verlag beschreibt seine Schwerpunkte selbst als klassische Psychoanalyse und orthodoxer Marxismus. Obwohl er sich selbst links verortet, fallen seine Publikationen unter anderem durch Anti-Amerikanismus und Antisemitismus auf. So rühmt er sich, der Verlag zu sein, bei dem seit 1945 die meisten jüdischen Autoren im Sinne des NS-Rassengesetzes publiziert haben. Dass diese Kategorisierung Antisemitismus und Rassismus reproduziert, wird offenbar in Kauf genommen. Der Verlag solidarisierte sich 2018 in einer Erklärung mit rechten Verlagen auf der Frankfurter Buchmesse. So heißt es in der Erklärung in klassischer Täter-Opfer-Umkehr: Zum ersten Mal seit 1933 sind auf der letzten Frankfurter Buchmesse Verleger physisch bedroht, Verlage überfallen und Bücher vernichtet worden. Vielleicht waren auch Sie Zeuge solcher Szenen, die plastisch veranschaulichten, wie es in unmittelbarem zeitlichen Vorfeld der Machtergreifung der Nazis zugegangen sein musste. Auch dieses Mal waren die Täter dazu ermutigte, staatsalimierende Schläger, jetzt der Antifa und staatsnahe bis eigene NGO an der langen Leine des US-Milliardärs Soros.
23.04. Gedenktafel für Karl-Heinz T. erneut zerstört.
An einem nicht genau bekannten Datum in diesem Jahr zerstören Unbekannte erneut die Gedenktafel für Karl-Heinz T. am Schwanenteich im Leipziger Zentrum. Die Tafel wurde im Rahmen des Gedenkens im vergangenen Jahr erst erneuert. Angebracht wurde sie durch die Initiative für das Gedenken an Karl-Heinz T., die fordert, dass der Ermordete als Todesopfer rechter Gewalt von den Behörden anerkannt wird. Bereits im August 2020 wurde eine kleine Plakette in Erinnerung an die Tat installiert, die schon nach wenigen Wochen zerstört wurde. Am 23. August 2008 wird der wohnungslose Karl-Heinz T., 59 Jahre alt, in Leipzig am Schwanenteich hinter der Leipziger Oper von dem Neonazi Michael H. mehrfach verprügelt. Michael H. kam mit einem zweiten jungen Mann von einer Neonazi-Demo, die im Leipziger Osten unter dem Motto Todesstrafe für Kinderschänder durch die neonazistischen freien Kräfte organisiert wurde. Am 6. September 2008 stirbt Karl-Heinz T. im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Am 27. März 2009 verurteilte das Leipziger Landgericht den 18-jährigen Neonazi Michael H. wegen heimtückischen Mordes zu einer Haftstrafe von 8 Jahren und 3 Monaten. In Leipzig wurden seit 1990 mutmaßlich 10 Menschen Todesopfer rechter Gewalt. Nur die Morde an Kamal K. 2010, Thomas K. 2003, Nuno L. 1998 und Ahmed B. 1996 werden von Behörden als rechte Tötungsdelikte anerkannt.
26.04. Bedrohungen nach Abreißen von rechten Lockstickern in Stötteritz.
Eine engagierte Anwohnerin entfernt in der oberen Eichstättstraße in Leipzig-Stötteritz verschiedene Sticker der Fanszene vom Fußballverein Erste Lokomotive Leipzig, Lok Leipzig. Zahlreiche Sticker sind der rechtsoffenen Fangruppierung Banda Resoluta zuzuordnen. Während des Entfernens wird sie von einem Mann mit schwarzer Kleidung und Mütze bedroht. Dieser fragt sie aufgebracht, warum sie die Sticker entferne, ob sie in der Gegend wohne und droht ihr verbal. Zur Untermalung baut er sich auch groß auf, um einschüchternd zu wirken. Er verlässt die Person schließlich sichtlich wütend.
Es gibt auch Untersuchungen jetzt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, also die Stiftung, die der Linkspartei nahesteht, die untersucht haben, wie arbeiten denn alle demokratischen Parteien mit der AfD zusammen? Gibt es da Kooperationen? Und es stellt sich raus, in Ostdeutschland haben alle demokratischen Parteien auf unterschiedlichen Ebenen in irgendeiner Form mit der AfD zusammengearbeitet, sei es in der Kommune, manchmal im Land, unterschiedliche Formen, unterschiedliche Abstufungen. Aber da drängt sich der Eindruck auf, dass diese Brandmauer, von der immer geredet wird, keine Zusammenarbeit, keine Kooperation, maximaler Abstand zur AfD, dass die nicht mehr existiert. Sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich nicht so, weil das natürlich von einem sehr irrigen Vorstellungswert der Zusammenarbeit ausgeht. Ich mache immer ein Beispiel. Die Gesetzesinitiative, die wir in Thüringen im letzten Jahr gemacht haben, da ging es um die Frage einer Steuersenkung, also der Grunderwerbsteuer. So, wir haben das sehr, sehr lange mit der Minderheitsregierung diskutiert, die am Ende nicht gewillt war, diesen Weg mitzugehen. Und wir haben nach 2 Jahren als CDU gesagt, wir bringen das im Parlament zur Abstimmung. So, dann hat kurz vor Toreschluss die AfD ihre Position angepasst, also hat sie geändert, ja, und es kam zu einer Mehrheit. Und es gab kein einziges Gespräch mit der AfD zu dem Thema. Ist das jetzt Zusammenarbeit? Nein, wir haben einen CDU-Antrag zur Abstimmung gebracht und er wurde dann eben von denen mit zugestimmt. Und ich glaube, dass das der einzige Weg ist, den Themen auch wegzunehmen.
Und damit sind wir zurück im Thema und danken Ulf Burmeier vom Podcast Lage der Nation und natürlich auch Mario Vogt von der CDU hier für diesen Einspieler, den wir uns für unsere Anmoderation mal geklaut haben. Props an das zugegeben sehr gut konfrontative Gespräch. Allerdings wollen wir heute nicht und auch sonst eher ungern ein Gespräch mit der CDU führen, sondern lieber mit denjenigen sprechen, die die Studie gemacht haben. Und deswegen...
Hallo, ich bin Annika. Ich habe mit Steven genau diese Studie zur Brandmauer gemacht und ich würde behaupten, wir kamen auf diese Idee in so einem ganz entspannten Arbeitsgespräch darüber, was man eigentlich machen könnte. Und ich habe damals gesagt, ich kann mir das nicht so ganz gut vorstellen, das alleine zu machen, weil die Idee von bundesweit oder auch nur Ostdeutschland zu evaluieren, wo es eigentlich schon kommunale Zusammenarbeiten mit der AfD oder anderen extrem rechten Parteien gibt, mir doch etwas groß erschien. Und dann hat Steven gesagt, machen wir, gar kein Problem.
Genau, hallo, ich bin Steven. Ich erinnere mich auch so ein bisschen an dieses Gespräch, das wir vor einem ungefähr dreiviertel Jahr, glaube ich, geführt haben. Genau, Annika und ich arbeiten beide bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Annika in Berlin, ich in Sachsen, hier in Leipzig. Genau, und wir beschäftigen uns beide schon länger mit der extremen Rechten in verschiedenen Facetten, sozusagen sowohl beruflich als auch darüber hinaus so ehrenamtlich.
Die kommunale Ebene haben die beiden nicht zufällig gewählt, sondern genau deshalb, weil diese Perspektive häufig eher weniger präsent ist und nicht so interessant scheint wie, sagen wir mal in Anführungszeichen, die große Politik.
Wir haben so ein bisschen die Position, Kommunalpolitik ist schon auch wichtig, weil es ganz konkret das Leben der Menschen vor Ort betrifft. Und deswegen sollte man sich damit beschäftigen und deswegen ist es auch relevant, sozusagen, was auf der lokalen Ebene passiert und sozusagen, wie da die extreme Rechte aufgestellt ist, wer mit ihr zusammenarbeitet und so weiter und so fort.
Ja, und das können wir ja schon mal sagen. Die Studie ist zum einen ziemlich aufwendig geworden und zum anderen hat sie auch medial wirklich große Beachtung gefunden. Aber dazu später nochmal mehr. Jetzt heißt es erstmal Basics First. Worum geht's konkret?
Wir haben es schon gehört, es geht um politische Zusammenarbeit mit der Extremrechten auf der kommunalen Ebene. Und das heißt, vorab müssen eigentlich zwei Variablen geklärt werden. Zum einen, was heißt eigentlich politische Zusammenarbeit oder Kooperation? Und was heißt in dem Kontext extreme Rechte?
Zunächst zum Punkt der Zusammenarbeit. In der Studie haben Steven und Annika sich dafür entschieden, mit einem Verständnis zu arbeiten, das die formale Kooperation fokussiert.
Das heißt, die ganze Frage von gemeinsamen Anträgen, gemeinsames Abstimmungsverhalten, gemeinsame Fraktionen, Personenwahlen. Also eben nicht, ich sag mal, das Feierabendbier nach der Sitzung oder die gemeinsame Fahrgelegenheit zur Ratssitzung, wovon wir auch viel gehört haben. Wir haben auch, sag mal, Facebook-Posts von gemeinsamen Kanufahrten gefunden. Darum ging es nicht.
Sondern stattdessen sind wirklich die offiziellen politischen Formen der Zusammenarbeit gemeint. Also solche, die ganz konkrete und nachvollziehbare Auswirkungen haben und nicht im Zweifel jetzt irgendwie als Privatsache der PolitikerInnen gehandelt werden können.
Und dann war da ja noch die Frage, was extreme Rechte auf kommunaler Ebene eigentlich bedeutet. Also wer da drunter fällt und da muss man ganz klar sagen, natürlich die
AfD, die sehr stark ist und die in unserer Studie auch schon auch Hauptplayer der extremen Rechten auf der kommunalen Ebene, aber halt nicht alleine, sondern es sind auch die Freien Sachsen, es ist auch der Dritte Weg, es ist die ehemals NPD, heute Heimat. Also es sind schon ein paar mehr und da haben wir uns drauf konzentriert und angeguckt, wo gibt es Vorfälle, von denen wir schon wissen? Wo haben uns Leute Vorfälle auch zugespielt? Wo mussten wir nochmal genauer recherchieren? Gibt es Presseartikel? Und sind dann sehr tief in Gremienprotokolle gegangen, um genau das nochmal nachzuzeichnen. Das, wo wir es schwarz auf weiß haben, zu gucken, wo gibt es genau diese Zusammenarbeit? Was zeichnen wir mit auf? Und haben uns aber jetzt tatsächlich auf die ostdeutschen Bundesländer konzentriert.
Um nochmal ganz kurz bei den Eckdaten zu bleiben, die Studie erforscht den Untersuchungszeitraum von Sommer 2019 bis Ende 2023. Und das ist insofern wichtig, als in vielen Bundesländern im Sommer 2019 Kommunalwahlen stattfanden.
Das ist ja sozusagen das, was uns jetzt auch wieder bevorstehen wird im Mai, beziehungsweise hauptsächlich im Juni 2024. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt.
Und dann haben sich Annika und Steven all das in, muss man schon sagen, mühseliger Arbeit bis Ende 2023 angeschaut und auch einiges gefunden.
Das Erste, was relevant ist, ist, dass wir 121 konkrete Fälle von Kooperationen zwischen demokratischen Parteien, Fraktionen und der Extremrechten gefunden haben. Wir gehen davon aus, dass es noch eine viel höhere Dunkelziffer gibt, also dass diese 121 Fälle jetzt nicht alles abdecken. Es ist uns nicht möglich gewesen, sozusagen jedes einzelne Protokoll von jedem einzelnen kommunalen Gremium irgendwie anzugucken. Genau, deswegen haben wir sozusagen dahin geguckt, wo es schon Hinweise, wo es schon Indizien gab. Wir haben 121 ganz konkrete Fälle gefunden. Da gibt es das schwarz auf weiß, da können wir das nachweisen. Und vermutlich haben wir ansonsten aber auch ganz vieles nicht mitbekommen. Genau, denn da, wo niemand hinguckt, da, wo sich niemand dafür interessiert, da weiß das natürlich auch niemand oder wird es nicht öffentlich.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie ist, dass die Hauptkonstellation die Zusammenarbeit von AfD und CDU ist.
Das ist wahrscheinlich wenig überraschend, auch weil das genau die Beispiele sind, die wir aus Thüringen auf der Landesebene kennen. Es liegt aber auch daran, dass die AfD unfassbar stark auf der kommunalen Ebene ist. Das haben sie 2019 mit einem sehr großen Einzug in die kommunale Ebene geschafft. Wir gehen davon aus, dass das dieses Jahr auch noch mal deutlich mehr wird. Und auch die CDU ist ein sehr starker Partner oder eine sehr starke Partnerin auf der kommunalen Ebene. Sind beide sehr relevant vor Ort und die AfD halt für die extreme Rechte noch mal besonders stark, was auch ihre gesamte Stellung in diesem ganzen Spektrum deutlich zeigt.
Auf diese beiden Akteure, also AfD und CDU, und deren Zusammenarbeit liegt deswegen auch ein besonderes Gewicht, beziehungsweise dort liegt auch eine besondere Gefahr.
Und es ist für uns auch noch mal klar zu machen, es wird in dieser Brandmauerdebatte immer wieder auch vor allen Dingen um die CDU gehen und darauf, dass sie vor allen Dingen diese Brandmauer nach rechts hält.
Um die Rolle der CDU und des konservativen Lagers wird es deswegen auch die ganze Folge immer wieder gehen. Aber bleiben wir erstmal noch bei den Ergebnissen der Studie und kommen da mal zu den anderen Parteien. Wer hat denn noch mit der Extremrechten, also insbesondere der AfD, zusammengearbeitet auf kommunaler Ebene?
Und wir mussten aber auch feststellen, dass alle Parteien eigentlich schon mal mit Partnerinnen der extremen Rechten zusammengearbeitet haben. Also es ist keine Ausnahme. Wir haben Beispiele der Linken gefunden, auch Beispiele der Grünen, FDP, SPD. Und dann diese ganzen freien Bürgervereinigungen und freien Wählerschaften, die schon auch in der Kommunalpolitik nochmal eine andere Rolle spielen. Wir haben immer wieder Parteilose, die irgendwo auftauchen, und dann auch sagen, wir sind keine Partei, wir müssen uns daran nicht halten, was durchaus ein interessantes Phänomen ist, wie ich finde. Weil das ja kein Parteigesetz sagt, die Brandmauer nach rechts muss halten, sondern es ist eine politische Entscheidung, die am Ende jede Person und vor allen Dingen auch jede Partei oder auch jede Fraktion für sich trifft.
Und wir haben es ja jetzt schon gehört, jede Partei hat schon mit der extremen Rechten kooperiert. Und mit Blick darauf, dass es eben keine Ausnahme gibt, dass irgendwie trotz Unvereinbarkeitsbeschlüssen und so weiter es dann doch immer wieder zur Zusammenarbeit kommt, stellt sich ja schon die sehr drängende Frage, wie kann das sein? Woran liegt das?
Ja, da werden immer wieder verschiedene Sachen angeführt. Vor allem begründen das aber viele damit, dass es ja auf der kommunalen Ebene weniger um ideologische Fragen ginge, die da verhandelt würden, sondern um Sachpolitik.
Vielleicht an der Stelle ein erstes Beispiel, um das zu illustrieren.
Ein Beispiel aus Gorich, aus dem Landkreis Sächsische Schweiz, aus Erzgebirge, das führe ich immer sehr gerne an, weil das so ein bisschen auch so einen kleinen Skurrilitätsfaktor hat, wie ich finde. Da gab es nämlich nach der letzten Kommunalwahl, hat sich eine Fraktion gegründet aus 4 Personen, die sozusagen als Fraktion seitdem im Gemeinderat dort sitzt und vertreten ist. Und eine Fraktion gegründet, wo man jetzt erstmal von den Personen, die da zusammengekommen sind, denkt, das würde gar nicht so passen. Da sitzt nämlich, sitzen 2 Personen von der CDU, die für die CDU dort eingezogen sind, eine Person, die für die AfD dort eingezogen ist und eine Person, die für die Grünen dort eingezogen ist, parteilos, die grüne Person zum Beispiel. Und genau, die haben zusammen eine Fraktion gegründet. Das ist zum Beispiel bei den Grünen auf Kritik und Ablehnung gestoßen. Das ist bis in die Bundesspitze hinein gab es da Unmutsbekundungen, nenne ich das mal.
Interessant wird es dann, wenn man sich anschaut, was die Person gesagt hat, die für die Grünen eingezogen ist.
Der hat nämlich sinngemäß gesagt, er versteht diese Aufregung gar nicht, weil den Typen von der AfD, mit dem er zusammen jetzt eine Fraktion bildet, den kennt er einfach schon lange. Das ist sozusagen sinngemäß der von 1 oder 2 Straßen weiter. Der wohnt schon Jahre, Jahrzehnte lang mit dem im selben Dorf. Der sieht gar kein Problem mit dem, sondern das ist ein total korrekter Typ. Und das ist so was, was uns tatsächlich auch nochmal öfters begegnet ist, nämlich so eine Nähe auf so einer kommunalen Ebene. Das ist natürlich nochmal was anderes als im Landtag oder im Bundestag.
Ja, das ist etwas, was man unbedingt auf dem Schirm haben sollte. In Kommunen kennen sich die Leute noch mal ganz anders, als wenn es jetzt um Landes- oder Bundespolitik geht. Da ist es dann auch ein bisschen einfacher zu sagen, bei der und der Sache ziehen wir alle an einem Strang, auch über Parteigrenzen hinweg. Da geht es einfach um die Sache an sich.
Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich fragen, warum ist denn der Typ, wenn er so ein okayer Typ ist, in der AfD? Ne? Irgendwas muss ihn ja mit der AfD verbinden. Da würde sozusagen, würde ich die Leute auch mal dran messen und würde sagen, genau, wenn ihr sozusagen Mitglied der Partei seid, müsst ihr euch auch an der Gesamtausrichtung der Partei messen lassen. Und die würden wir eben als extreme Rechte beschreiben. Genau, und da muss man sich sozusagen schon fragen lassen, auch als Person, die für die Grünen in so ein Gremium eingezogen ist, warum mache ich denn mit so jemandem was zusammen?
Ein anderes ähnliches Beispiel findet sich mit Bodo Walter, auch in Markranstädt, Landkreis Leipzig. Bodo Walter ist hier Mitglied der Unabhängigen Wählervereinigung, ein Format, das auf kommunaler Ebene von besonderer Bedeutung ist. Früher war er bereits 20 Jahre lang Mitglied bei der CDU und dann länger in der AfD aktiv und da tatsächlich auch als Fraktionsvorsitzender für den Landkreis Leipzig.
Das heißt, es ist ja auch nicht irgendjemand, auch nicht so ein Hinterbänkler, sondern sozusagen für die AfD auch schon der kommunalen Ebene eine relevante Person. Spannend an dem Bodo Walter ist, dass er mehrfach erfolglos versucht hat, für verschiedene Ämter zu kandidieren und sozusagen so ein bisschen so ein Hopping, nenne ich das mal, betrieben hat. Also zum einen hat er versucht, Landrat im Burgenlandkreis zu werden. Dann hat er versucht, Oberbürgermeister in Wurzen zu werden. Dann hat er versucht, Oberbürgermeister in Zeitz zu werden. Es hat sozusagen verschiedentlich kandidiert und ist natürlich immer gescheitert. Oder was heißt natürlich, aber er ist immer gescheitert.
2022 hat er sein Stadt- und Kreistagsmandat dann deswegen vorläufig zurückgegeben. Inzwischen ist Bodo Walter bei der Unabhängigen Wählervereinigung und tritt in der nächsten Kommunalwahl für den Kreistag an.
Genau, wir haben ja schon ausgeführt, die AfD ist eine extrem rechte Partei, der so eine Abschaffung der Demokratie geht. Das ist sozusagen bei der Unabhängigen Wählervereinigung sozusagen nicht so, würde ich im Landkreis Leipzig erstmal konstatieren.
Dennoch, er bleibt mindestens dem rechten Spektrum verhaftet.
Und das Spannende ist auch, wie sozusagen die Reaktionen aus Markranstädt waren. Und die LVZ interviewt da unter anderem die Bürgermeisterin, die auch parteilos ist und seit ein paar Jahren dort im Amt ist. Und die sagt, Zitat: Ich finde es eine gute Idee, dass Herr Walter wieder für den Kreistag kandidiert. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte, auch wenn er in der Vergangenheit bei der AfD war. Und dann sozusagen bezieht sich nochmal direkt auf sozusagen die kommunale Gremienarbeit und sagt dann auch wieder Zitat: Dort hat Herr Walter immer eine engagierte und an der Sache orientierte Arbeit geleistet. Die Zusammenarbeit mit ihm gestaltete sich konstruktiv. Ich glaube, das steht ganz sinnbildlich dafür, sozusagen, wie diese Konstellation und sozusagen, wie diese Zusammenarbeit ist. Nämlich offensichtlich hatte die Bürgermeisterin in dem Fall, ne, sozusagen offizielles Amt, kein Problem mit der AfD was zusammenzumachen, auch mit der konkreten Person.
Das heißt, auch an dieser Stelle taucht wieder das Argument der Sachpolitik auf.
Wo es sozusagen nur um die gute Sache für die Kommune gibt, da gibt es sozusagen gar keine Unterschiede. Irgendwie waren da sozusagen alle an der Sache dabei und alle wollten sozusagen nur das Beste. Das ist ja das, was da so inhaltlich dahinter steht. Und offensichtlich ist es in Markranstädt ganz normal, dass man sozusagen Sachen mit der AfD macht oder dass es sozusagen da nicht auf sozusagen Kritik oder Widerrede stößt.
Und was ich zumindest momentan für die Debatte total spannend finde, ist, solange sie nicht verboten ist, müssen wir mit ihnen zusammenarbeiten. Auch das finde ich interessant, weil das Verbot ist ja eigentlich so eine letzte Stufe von, wir haben eine rechte Partei und sie versucht sozusagen auch die demokratische Bundesrepublik oder ähnliches abzuschaffen, wäre das ja der letzte Punkt. Und trotzdem gibt es Menschen, die sozusagen vor dieser Einordnung als rechte Partei und solange sie nicht verboten ist, zusammen zurückschrecken und schon auch nochmal eine andere Einordnung vornehmen und dadurch der Abgrenzung deutlich schwieriger ist als zu NPD-Zeiten.
Wenn man aber so ein bisschen zurückblickt, war diese Abgrenzung, diese Ausgrenzung zur NPD, die war sozusagen deutlich verbreiteter und sozusagen diese klare Haltung gegenüber der NPD, das ist anders und ich glaube, das hängt auch mit dem Wahlerfolg zusammen, aber auch sozusagen mit einer Einordnung und Einschätzung der Partei, ja, also besonders der AfD. Genau, die AfD wird ja oftmals, und das halte ich für einen Fehler, tatsächlich nicht als extrem rechte Partei wahrgenommen, obwohl sie das natürlich ist. Und ich würde sagen, genau, die Partei ist eine Partei der extrem Rechten. Es gibt Unterschiede zur NPD und da würde ich sozusagen sagen, vor allen Dingen sozusagen im Parteiprogramm oder in der Gesamtausrichtung, so ein Bezug zum historischen Nationalsozialismus, würde ich sagen, ist ein Unterschied.
Ja, aber die Parallelen sind unverkennbar und werden auch von den PolitikerInnen der AfD hervorgehoben.
Zum Beispiel Jens Meyer aus Sachsen, der sagt ja sinngemäß, naja, von der NPD unterscheidet uns nicht so sehr der Inhalt, sondern sozusagen eher unser Auftreten und unser Wahlerfolg unterm Strich auch, genau sozusagen. Ne, irgendwie Jens Meyer, Maximilian Krah, auch aus Dresden. Das sind ja sozusagen trotzdem Leute, die in der Partei präsent sind, die in der Partei sozusagen auch mit was zu sagen haben, die sozusagen auf Listenplätzen relativ weit vorne landen. Auch sozusagen, wenn man sich den Sächsischen Landesverband anguckt, wer sozusagen da das Sagen hat, wer sozusagen da vorne landet auf den Listenplätzen.
Weil es in der Studie aber ja nicht nur um die AfD geht, sondern die extreme Rechte insgesamt, An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass Steven und Annika schon auch frühere NPD-Mitglieder in Gremien gefunden hatten, gerade auf kommunaler Ebene in Sachsen.
Das war dann den anderen Personen in den Gremien vielleicht gar nicht unbedingt bewusst, weil sie das nicht mehr öffentlich thematisiert hatten. Aber über sowas kommt natürlich dann auch im Zweifel eine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten zustande. Aber diese Zusammenarbeit ist nicht nur dann der Fall, weil die Leute es nicht besser wissen.
Jetzt könntest du aber noch das Beispiel aus Hessen erzählen. Das finde ich immer ganz illustrativ.
Genau, es gibt in Hessen, was nicht in unserer Studie drin ist, weil es Westdeutschland ist, das Beispiel, es gibt so einen Ortsbeirat in Hessen im Wetteraukreis, wo so ein Ortsbeirat, was ich vorhin schon mal gesagt habe, so ein sehr kleines Gremium, 4-5 Leute am Tisch saßen und einen neuen Ortsbeiratsvorsitzenden gesucht haben und offensichtlich nur eine Person zur Wahl stand, nämlich jemand von der NPD, und der glatt gewählt wurde, mit den öffentlichen Begründungen, dass er besonders gut, ich glaube, im 10-Finger-Tippen ist, also und sehr zuverlässig und auch noch ein netter Mensch. Und das ist ein Beispiel, wo wir ein bisschen mehr hingucken, weil es hat vor allen Dingen zu Konsequenzen geführt.
Ja, da gab es ziemlich viel mediale Aufmerksamkeit. Unter anderem die Taz hatte einen sehr langen Artikel dazu geschrieben und die Entscheidung wurde dann letztlich rückgängig gemacht.
Das heißt, unsere These ist auch, da wo hingeschaut wird, gibt es auch im besten Fall Konsequenzen. Der sitzt da auch immer noch im Gremium, der ist immer noch bei der NPD oder bei der Heimat heute. Das hat sich nicht verändert und ist dann in die Fraktion von der CDU mit aufgenommen worden, weil man ist ja irgendwie nett zueinander und auf so einem kleinen Gremium muss man sich ja auch irgendwie verstehen. Aber genau, das Hessen-Beispiel ist durchaus ein erschreckendes, zeigt aber auch, dass Konsequenzen möglich sind. Also man muss nicht alles hinnehmen und man kann mit einem bisschen Protest und auch so einem Aufschrei gegen eine Normalisierung tatsächlich Dinge wieder rückgängig machen.
So, das waren jetzt schon einige Beispiele. Wir wollen noch mal ein bisschen mehr über die Studie selbst sprechen. Also, welche Formen der Kooperation haben die beiden da eigentlich gefunden? Was waren auch Inhalte, bei denen zusammengearbeitet wurde? Und wie haben die beiden eigentlich genau gearbeitet? Das ist ja auch noch mal relevant für die Frage nach der Dunkelziffer und der Einordnung von allem.
Ja, zu letzterem können wir vielleicht kurz zusammenfassen, was die beiden uns erzählt haben. Tatsächlich ist es teilweise wohl extrem schwierig nachzuvollziehen oder Transparenz darüber zu schaffen, was in kommunalen Gremien eigentlich passiert. Also die Protokolle geben oft kaum Aufschluss, wer eigentlich für welche Partei da ist und um welchen Antrag es eigentlich geht, geschweige denn nachzuvollziehen, wer denn da zusammenarbeitet. Da braucht es eigentlich direkt schon kritische Leute, die mit drin sitzen und das dokumentieren.
Genau, so viel an dieser Stelle kurz zur Arbeitsweise. Kommen wir aber mal zu den Inhalten. Bei vielen Kooperationen ging es ja neben der gemeinsamen Fraktionsbildung beispielsweise um gemeinsame Anträge oder um gemeinsames Abstimmungsverhalten. Und da ist ja auch wieder dieses Argument der Sachpolitik ganz groß. Um das ein bisschen zu sortieren, haben Annika und Steven die Themen geclustert.
Und die meisten sind, zumindest kann ich so ein paar nennen, nochmal Bauen und Infrastruktur, was für die kommunale Ebene durchaus sehr relevant ist und gefolgt von Arbeit, Soziales und Bildung. Und dann kommt sehr eng Haushalt, Ordnung und Sicherheit und dann nochmal Organisation und Verwaltung. Das sind genau diese Fragen von nicht gesetzgebend und trotzdem aber Teil der Kommunalpolitik. Das heißt, also was auch immer Sachpolitik ist, wir finden, das ist sozusagen auch themenspezifische Politik. Und je nachdem, wer welche Anträge stellt, sind es natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte der politischen Ausrichtung.
Es ist also schwer zu sagen, dass es ganz konkret um die gemeinsame Sache eines einzelnen Antrags gehen kann. Die parteipolitische Ausrichtung steht immer dahinter. Für wen ist dieser Antrag gedacht? Wem soll das jetzt wirklich helfen? Wem nicht? Und warum? Das lässt sich zum Beispiel ganz gut sehen in einem gemeinsamen Antrag von AfD und der Linken in Forst, Brandenburg.
Und das ist so ein Antrag gewesen, da ging es, glaube ich, um Kinder- und Jugendförderung, wo zumindest der Linke dachte, er macht was richtig, weil das halt in der Sache ein guter Antrag ist und sozusagen im Wording auch des Antrages total nach was Linkem klingen könnte und diese ganze Kümmerer-Geschichte ja auch nochmal aufgreift, dass die AfD aber andere Ziele hat und dass die AfD auch als Bundespartei nochmal ganz anders über, ich sag mal, auch Kinder- und Jugendpolitik nachdenkt. Also wenn wir darüber nachdenken, dass sie sozusagen dieses ganze Gender raushaben wollen, dass sie eigentlich nicht über Transsexualität nachdenken wollen, also auch die ganze Frage von Queerness und so, dann sind das natürlich Unterschiede in der politischen Gewichtung und in der inhaltlichen Präzision. Und wir merken, dass es an der Stelle manchmal kippelt, wenn Leute sagen, der Antrag klingt nett oder er verfolgt offensichtlich ein gutes Ziel. das aber nicht übereingebracht wird mit den politischen Zielen der AfD.
Genau, und an dieser Stelle ist vielleicht auch nochmal interessant zu wissen, bei der Partei Die Linke gab es tatsächlich mehr Kooperationen mit der AfD als zum Beispiel bei den Grünen. Das liegt wohl zum einen daran, dass die Linke in Ostdeutschland nach wie vor stärker in Gremien und Ämtern vertreten ist. Das heißt, es gibt einfach mehr KommunalpolitikerInnen als bei den Grünen und deswegen auch mehr Gelegenheiten der Zusammenarbeit. Aber es gibt schon auch bestimmte Themen, wo die Linke und die AfD sich überschneiden. Gerade in Sachen Russland, aber auch hinsichtlich besagter sozialer Fragen oder, wie Annika es nannte, Kümmererthemen.
Ja, und die Grünen sind da ja echt auch ein bisschen mehr noch Feindbild, gerade wenn es so um Energie- und Klimaschutzfragen geht. Und gleichzeitig gibt es kooperatives Verhalten dann ja wiederum vor allem bei Parteien, die eben partiell mindestens auch durchaus gewollte inhaltliche Überschneidungen, gerade auch auf der ideologischen Ebene aufweisen. Sowas findet man insbesondere dann, wenn Konservative und zum Beispiel AfD gemeinsame Anträge einreichen.
Ja, oder eben auch gemeinsam abstimmen. An dieser Stelle erstmal ein Beispiel für diese inhaltlichen Überschneidungen. Diesmal aus Leipzig, wo es um das antifaschistische soziokulturelle Zentrum Coney Island in Connewitz ging. Das war im Februar 2023. Damals gab es eine Haushaltsdebatte der Stadt.
Und wenig überraschend gibt es natürlich auch innerhalb des Stadtrats sehr unterschiedliche Meinungen dazu, wie der Haushalt konkret gestaltet sein soll, wo mehr ausgegeben werden soll, wo eingespart werden soll. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Die AfD beantragt unter anderem in der Haushaltsdebatte oder sozusagen bringt Anträge ein, so verschiedene Sachen zu streichen. Sie will unter anderem verschiedene Referate streichen. Einerseits das Referat für Gleichstellung von Mann und Frau, das Referat für Migration und Integration, das Referat für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Referat für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz sozusagen. Soweit so klar.
Ja, das ist ja auch AfD-Linie insgesamt, dass sie gerne Mittel streichen würde, um bestimmte Referate abzuschaffen. Darüber hinaus beantragte die AfD aber auch, dass die Kulturförderung und Wohlfahrtspflege eingefroren werden soll und dass bestimmte Baumaßnahmen an verschiedenen soziokulturellen Zentren nicht genehmigt werden. Beim Werk 2, dem Coney Island und der NATO. Im Stadtrat werden die Anträge der AfD aber meist konsequent abgelehnt.
Spannend ist aber sozusagen, wenn man sich sozusagen einen ganz konkreten Antrag anguckt. Und das ist nämlich der Antrag Streichung der Baumaßnahmen am Coney Island. Den bringt die AfD ein und dem stimmt die CDU zu. Und das ist sozusagen die Frage, okay, warum stimmt denn die CDU diesem konkreten Antrag zu? Offensichtlich gibt es da nämlich eine inhaltliche Überschneidung. Und offensichtlich, anders kann ich das nicht interpretieren, ist sozusagen der CDU auch das Coney Island ein Dorn im Auge. Und sie versuchen sozusagen über so eine Hintertür, würde ich das nennen, nämlich über sozusagen so einen Zuschuss zu den Baukosten, die notwendig sind, um sozusagen das Gebäude auf dem aktuellen neuesten Sanierungsstand zu halten. Sozusagen über so eine Hintertür versuchen sie sozusagen den Betrieb des Coney Islands zu beeinflussen, zu beeinträchtigen. Und sozusagen, naja, faktisch unterm Strich geht es ja sozusagen darum, die so ein bisschen entweder gefügig zu machen oder das Ding zuzumachen. Das finde ich sozusagen schon nochmal spannend, dass sozusagen da die CDU, zumindest ein Teil der anwesenden CDU-Abgeordneten, dem dann so zustimmt.
Was die AfD dann natürlich auch medienwirksam verwertet hat, auf Social Media und so weiter.
Also AfD-Anträgen wird gar nicht zugestimmt, das stimmt doch gar nicht. Guckt sozusagen mal hier an dem konkreten Fall, da haben wir was beantragt, da hat auch die CDU zugestimmt. Das versucht sie natürlich sozusagen so ein bisschen zu inszenieren. Der Antrag ist natürlich trotzdem nicht durchgekommen, das liegt sozusagen ja auch an dem Mehrheitsverhältnis in der Stadt Leipzig, die sozusagen auch noch anders sind als in vielen ländlichen Regionen, in Sachsen beispielsweise, aber genau sozusagen. Das ist sozusagen ein konkretes Beispiel, wo es offensichtlich inhaltliche Überschneidungen gibt und wo es eine Zusammenarbeit gab.
Und das ist auch nochmal interessant. Es gab ja, wie gehört, mindestens 121 Fälle der Kooperation und in 74 Fällen waren das Anträge der AfD, denen zugestimmt wurde, von anderen Parteien und Fraktionen.
Also diese Erzählung, AfD-Anträge, denen wird nicht zugestimmt. Das ist ja sozusagen so ein bisschen diese landläufige Erzählung. Das stimmt einfach empirisch nicht. Das können wir so ein bisschen nachweisen mit unserer Studie. Genau, das ist tatsächlich der Fall. Genau, den Anträgen wird teilweise zugestimmt. Es gibt natürlich noch viel mehr und das ist natürlich klar, dass es sozusagen nicht die Mehrheit ist, aber sozusagen es gibt diese ganz konkreten Fälle vor Ort.
Und weil Steven das hier gerade gesagt hat, also dass es nicht die Mehrheit der Fälle sei, wir haben uns natürlich auch gefragt, wie diese Zahl von 121 eigentlich einzuordnen ist.
Genau, wir haben die Diskussion sehr oft gehabt in den letzten Wochen. Diese 121 Fälle klingen für mich zum Beispiel total hoch. Steven hat es vorhin schon mal gesagt, es gibt Das Problem, dass wir davon reden, es gäbe eine Brandmauer. Alle behaupten, also wirklich alle Parteien durchgängig behaupten eigentlich, es gäbe sie. Und man würde mit der AfD oder anderen extrem rechten Parteien nicht zusammenarbeiten. Das heißt, ich finde, man müsste eigentlich erwarten, dass da eine Null steht, dass das unrealistisch ist, okay. Und wir haben ja immer wieder von Einzelfällen gehört. Das ist ja sowieso das Mantra der Bundesrepublik.
In Anbetracht dessen, dass es, wie wir zugegebenerweise ja auch bereits ohne die Studie sehen können, durchaus inhaltliche Überschneidungen zu insbesondere Konservativen gibt und nicht nur einige wenige, sondern 121 sichere Fälle gefunden wurden, scheint die Einzelfallthese natürlich quatschig. Auf der anderen Seite gibt es natürlich unglaublich viele Gremien auf der kommunalen Ebene und auch eine unzählige Menge von Anträgen.
Weswegen einige von uns auch sagen würden, es ist unfassbar wenig. Und ich finde gar nicht die Zahl so entscheidend, auch wenn sie wahrscheinlich im Vergleich zu dem, was tagtäglich in der Kommunalpolitik passiert, nicht so besonders hoch ist. Sondern ich finde entscheidend, dass es einen Normalisierungseffekt gibt und dass wir merken, dass diese Frage von Zusammenarbeit überhaupt nicht überall klar ist. Das heißt, wenn wir über Brandmauer reden, sagt ja meistens die Bundespartei, es gibt sie und wir halten sie und wir arbeiten nicht mit der extremen Rechten zusammen. Auf der kommunalen Ebene sieht es offensichtlich ganz anders aus. Und deswegen finde ich gar nicht die Zahl so entscheidend, sondern die Frage von Normalisierung und was das bedeutet, also auch für unser gesellschaftliches Zusammenleben.
Denn was damit einhergeht, ist nicht nur eine diskursive Verschiebung nach rechts, sondern auch die Zunahme von Gewalt.
Gerade auf Geflüchtetenunterkünften, aber auch von Kommunalpolitikern in den letzten Monaten. Ich war letzte Woche in Waltershausen, wo es diesen einen Brandanschlag auf den SPD-Politiker gab, der diese Demos gegen rechts auch organisiert hat, wo man merkt, dass die Lage einfach total schwierig wird, wo Leute sich nicht mehr trauen zu sagen, was die AfD ist oder was sozusagen an rechten Gedankengut auch in so einem Ort rumschwirrt und die Angst einfach größer wird. Und deswegen finde ich die Zahl so erschreckend, weil mit jeder weiteren Zusammenarbeit gibt es eine Normalisierung rechter Politik, auch eine Durchsetzung rechter Politik und auch so eine Befürwortung von rechten Stimmungen.
Das zeigt sich beispielsweise im Landkreis Sonneberg. Hier, so ergänzt Annika weiter, hat der Ausdruck von rechter Ideologie und auch Gewalt erheblich zugenommen, wobei sich durchaus ein Zusammenhang zur Kommunalpolitik herstellen lässt.
Im Kreistag Sonneberg in Thüringen wurde ja im Juni 2023 der erste AfD-Landrat gewählt, Robert Sesselmann. Da gab es ja auch eine relativ große Presseberichterstattung, eine große Medienöffentlichkeit rings um diese Wahl. Und das Spannende ist sozusagen, wenn man sich den Kreistag Sonneberg anguckt, wo Robert Sesselmann vorher drinne saß, immer sozusagen das Gremium, was dem Landrat sozusagen spiegelbildlich zugeordnet ist, gab es auch schon dort mehrfach Kooperationen mit der AfD, also beziehungsweise zwischen der AfD und verschiedenen demokratischen Parteien, Fraktionen. Wir haben in unserer Studie insgesamt 7 konkrete Kooperationen gefunden. Und wir würden so ein bisschen die These aufstellen, dass das vielleicht ja dann auch so einen Anteil daran gehabt hat, dass Robert Sesselmann auch gewählt wurde. Ne? Er hatte vorher schon erfolgreich Politik gemacht. Die AfD hat erfolgreich Anträge eingebracht. Sozusagen, sie hat sich so ein bisschen auf der kommunalen Ebene etablieren können. Und wir würden sagen, das ist eben so eine Normalisierung, der da Vorschub geleistet wird. Und das ist tatsächlich, glaube ich, brandgefährlich eigentlich.
Natürlich scheint es besonders skandalös, wenn wir hören, dass die Grünen oder die Linke mit der AfD kooperiert haben. Weniger überraschend ist das bei der CDU. Die CDU gilt zwar nach wie vor als Mittepartei, wobei sie sich als christlich und konservativ definiert, ließ sich aber während ihrer gesamten Geschichte programmatisch und auch personell immer eher dem rechten oder rechtsoffenen Spektrum zuordnen.
Ja, und auch die AfD wurde von verschiedenen Medien gerade in ihrer Anfangsphase immer wieder fälschlich, verharmlosend unter konservativ gehandelt als vermeintliche Professorenpartei. Dem ist natürlich nicht so und auch die CDU beteuert immer wieder ihren Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD. Zuletzt auch noch mal lauter seit der Korrektivrecherche, bei der die Redaktion im November 2023 ein Geheimtreffen extrem rechter Akteure aufgedeckt hat, bei dem rassistisch motivierte Deportationspläne besprochen wurden.
Da waren einige Personen von der AfD dabei, aber eben auch welche von der CDU. Nicht nur seitdem fragt sich, wie die Rolle der CDU bezüglich der Brandmauer zur AfD eigentlich eingeschätzt werden muss.
Na, ich glaube, der CDU und dem Konservatismus allgemein kommt eine total zentrale Stellung zu, genau in dieser Frage nach Brandmauer, nach Abgrenzung oder aber Zusammenarbeit mit der extremen Rechten, weil es sozusagen natürlich auch auf so einer wenn man sich das sozusagen politisch anguckt, dass sozusagen der nahestehendste Kooperationspartner, Partnerin auch für die extreme Rechte ist. Und es sozusagen ja tatsächlich auch inhaltliche Überschneidungen und Schnittmengen gibt. Das ist sozusagen total klar. Das ist zum Beispiel, wenn man sich das im Bereich Migration anguckt, das ist zum Beispiel, wenn man sich das im Bereich Geschlechtergerechtigkeit, zum Beispiel in Bezug auf Gendern anguckt, da gibt es Schnittmengen, da gibt es sozusagen ähnliche oder gleiche Positionen.
Und auch gemeinsame Politik. Zum Beispiel ist die CDU gerade erst im Februar mit einem gemeinsam mit AfD und FDP vorgebrachten Vorschlag zum Genderverbot an thüringischen Schulen im Landtag Thüringens gescheitert.
Aber trotz aller Überschneidungen ist die CDU eine demokratische Partei. Sie will, anders als die AfD, eben nicht die Demokratie in ihrer heutigen Form abschaffen. Entsprechend wird die CDU ja eben auch in der Studie als demokratische Partei behandelt.
Trotzdem, man kann und muss natürlich weiterhin auch demokratische Parteien wie die CDU oder auch alle anderen für ihre Inhalte und Forderungen kritisieren.
Wir glauben aber, ich denke, dass ich für uns spreche, Annika kann mich gern korrigieren, dass es aber lohnenswert ist, an der einen oder anderen Stelle sozusagen sich in Bezug auf bestimmte Punkte miteinander abzustimmen. Zum Beispiel wäre es doch total wünschenswert, wenn sich demokratischen Parteien und Fraktionen im Gremium einig wären, dass sie Anträgen der AfD nicht zustimmen und es so eine Regelung gibt, wie eine Person von einer anderen Fraktion oder einer anderen Partei antwortet auf einen entsprechenden Antrag und sozusagen begründet inhaltlich, warum man dem nicht zustimmt oder sozusagen der nicht in den entsprechenden Ausschuss verwiesen wird oder. Ich glaube, sozusagen für so eine Einigung wäre es total hilfreich, wenn sich Parteien und Fraktionen abstimmen würden.
Was die beiden damit meinen, ist nicht, die wichtigen Unterschiede zwischen den Parteien zugunsten einer homogenen Front gegen die AfD zu verwischen, sondern einfach in diesem Punkt wirklich konsequent zusammenzuarbeiten. Gerade im ländlichen Raum, wo Mehrheitsverhältnisse eben doch mal den einen oder anderen Kompromiss erfordern.
Ich würde auch sagen, also die CDU ist für mich in zweierlei Hinsicht relevant. Einmal, weil sie genau diese, ich glaube, Thomas Biebericher spricht immer von Gatekeeping, also genau diese Frage von Tür zuhalten. Ist sie nun mal die Türsteherin, wenn es um sozusagen rechte Partei über Politikübernahme geht? Und dafür braucht es eine parteiinterne Diskussion, die wir überhaupt nicht führen können. Wir sind keine CDU-Mitglieder, werden es, glaube ich, auch in Zukunft nicht. Und es braucht aber ja trotzdem, finde ich, eine Stärkung von den Menschen innerhalb der CDU, die sagen, ey, wir wollen mit der AfD oder mit einer extrem rechten Partei nicht zusammenarbeiten, aus folgenden Gründen.
Außerdem muss natürlich auch diskutiert werden, wie die CDU sich momentan im Wahlkampf verhält. Beispielsweise, wenn Mario Vogt gegen Björn Höcke am Befreiungstag von Buchenwald in einem TV-Duell antritt und ihm dabei Gelegenheit gibt, über Remigration und Co. zu reden. Oder aber die beiden dann doch in manchen Sachen ganz ähnliche Positionen vertreten.
Ob das eine clevere Strategie ist, sich so weit nach rechts zu lehnen, würde ich jetzt mal kurz in Frage stellen. Ist aber natürlich auch total schwierig für die CDU, sich zu entscheiden. Das wird in Thüringen auf Landtagsebene noch mal viel relevanter. Reden wir von Koalition CDU, AfD. Wird es passieren? Und wie weit lehnt sich eigentlich gerade eine CDU aus dem Fenster nach rechts? Und ist sie eigentlich noch koalitionsfähig, auch mit SPD und Grünen beispielsweise, bei dem, ich sag mal, auch Grünbashing, was wir in den letzten Wochen und Monaten so erlebt haben auf anderen Ebenen?
Hinzu kommt auch, wie sich die CDU gegenüber linker Politik positioniert.
Was ich tatsächlich auch nochmal spannend finde, ist ja, dass die CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken und mit der AfD hat. Das heißt, sie setzt ja auch eine linke Partei und sozusagen eine extrem rechte Partei gleich, arbeitet mit beiden offiziell nicht zusammen. Und auch das finde ich unfassbar problematisch, weil wir natürlich sagen, es ist kein Hufeisen, es ist kein Extremismus links und rechts, sondern es sind unterschiedliche Sachen. Wir reden bei der extremen Rechten von der Ideologie der Ungleichwertigkeit, wo es um Ungleichwertigkeiten von Leben geht und damit auch um Ausgrenzung von bestimmten Menschen nach bestimmten Kriterien, die unserer Gesellschaft eigentlich nicht entsprechen dürfen, was bei der Linken nicht der Fall ist. Und auch diese Gleichsetzung halte ich gerade in der Kommunalpolitik oder auf anderen Ebenen momentan für ein großes Problem, weil wir natürlich andere Mehrheitsverhältnisse hätten und andere Kooperationsmöglichkeiten, wenn die CDU nicht in so einer, weiß nicht, einbetonierten Situation sitzen würde und tatsächlich gar nicht mehr so viel Kooperationspartnerin hat.
Allerdings warnt Annika davor, die CDU zu über- und die anderen Parteien zu unterschätzen. Diese sind genauso relevant und müssen sich genauso gegen die extreme Rechte positionieren und gegen deren inhaltliche Position, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus.
Und dafür braucht es meiner Meinung nach gerade mehr Mut, und zwar auch unabhängig von Bundesparteien. das auf einer kommunalen Ebene durchzuziehen. Und es braucht dann auch eine starke Zivilgesellschaft und Leute, die sich auch rechten Hegemonien, ich sag mal, in den kleinsten Ortschaften entgegenstellen.
Und was sie dahingehend auch betont?
Was ich schon wichtig finde, nochmal zu sagen, ist, dass es nicht unbedingt AfD in wichtigen Positionen braucht, um rechte Politik zu machen. Also das, was wir gerade erleben, auch im Feld von Migrationspolitik, ist rechte Politik, ohne dass die AfD am Drücker sitzt, sondern offensichtlich eine CDU oder eine SPD auch und auch die Grünen bisher mitmachen, wenn es um die Asylrechtsverschärfungen etc. geht. Das heißt, das, was mal angesagt wurde, nämlich von der AfD, wir müssen die anderen jagen und vor uns hertreiben, ist eigentlich passiert, weil der rechte Diskurs deutlich salonfähiger geworden ist und rechte Politik deutlich übernommen wurde. Ich glaube, immer in der Hoffnung, Wählerinnen abzugreifen, dass das nicht funktioniert, zeigen ganz andere europäische Beispiele. Und auch die CDU wird davon nicht Gewinne wegtragen, wenn sie rechte Politik kopiert, sondern die AfD wird stärker.
Das heißt, es braucht nicht nur eine Brandmauerdebatte, um die Zusammenarbeit mit der AfD zu verhindern.
Sondern wir bräuchten eigentlich eine inhaltliche Brandmauerdebatte. Was heißt rechte Politik? Wir merken, dass das Wissen fehlt. Also, ne, was heißt tatsächlich rechte Ideologie? Wie völkisch ist das zum Teil aufgestellt, wenn es um Klimaschutz etc. geht? Wie antifeministisch ist es aufgestellt? Wie rassistisch, antisemitisch? Und eher da nochmal andere Diskussionen anzuschauen. Ich finde, die Korrektivrecherchen haben uns ganz schön weit nach vorne geschubst, da nochmal hinzugucken, gerade im Feld der Migrationspolitik. Aber es gibt so viel mehr Politikfelder, wo sie genau diese Ideologieelemente ordentlich unterbringen, ohne dass es einzelnen auch Mandatsträgerinnen, insbesondere in der Kommunalpolitik, auffällt. Und das ist eigentlich eine Hauptaufgabe, die wir 2024 haben werden, nicht nur eine Brandmauer nach rechts aufzubauen, sondern vor allen Dingen über die inhaltlichen Schnittmengen und Politikfelder reden zu müssen.
Und mit diesem Verweis auf 2024 kommen wir jetzt zuletzt noch auf einen kleinen Ausblick zu sprechen. Was denn eigentlich passiert, wenn die Brandmauer nicht gehalten wird, zum Beispiel bei den kommenden Wahlen?
Dazu muss man noch mal kurz festhalten. Bis dato hat die AfD eigentlich noch keine in dem Sinne systematische Kommunalpolitik entwickelt. Zwar werden sich Anträge zugespielt und in verschiedenen Kommunen eingebracht, wie zum Beispiel zur Genderpolitik, aber nicht in einem professionalisierten Sinne. Außerdem zeigt sich auch hier die Gleichzeitigkeit von überhaupt nicht parlamentarisch arbeiten und anwesend sein oder aber mit Anträgen fluten und die öffentlichkeitswirksamen Momente bespielen.
Was man sagen muss, ist, dass sich das, glaube ich, verändern wird. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die momentan ja noch nicht staatlich finanziert wird, hat sich schon zum Ziel gemacht, Kommunalpolitikerinnen besonders auszubilden, da nochmal genauer drauf zu gucken, da mehr Kapazitäten reinzustecken, auch wenn es, ich sag mal, um den Umgang mit der sogenannten Lügenpresse geht, auch Rhetorikseminare anzubieten und schon kommunalpolitische Schulungen zu machen. Und es gibt von Höcke auch ein Zitat, glaube ich, von 2019, wo er nochmal deutlich sagt, wir fangen von unten an. Also wir fangen auf der kommunalen Ebene an. Wir werden sozusagen von unten uns breit aufstellen. Dazu gehört aber auch das, ich sag mal, Unterwandern von Feuerwehr, also gerade so bündischeren Strukturen, Feuerwehr, technisches Hilfswerk, aber auch so wie früher die NPD in Mecklenburg-Vorpommern, Kita, Sozialeinrichtungen, Vereine. Also schon dann von unten zu gucken, kriegen wir rechte Hegemonien hin, können wir rechte Politik stark machen und dann nach oben in die Landes- und Bundesebene reinzukommen. Das ist ihr Ziel.
Und auch etwas, was sich ja an einigen Orten gerade auch schon anbahnt.
Also wenn wir merken, dass, ich sag mal, ich war jetzt in Thüringen, Waltershausen, da gibt es einen Bürgermeister, der sagt, naja, wenn man mit der AfD nicht zusammenarbeitet, dann kommt man hier in diesem Land eigentlich gar nicht mehr voran. Und der kandidiert jetzt nicht mehr als Bürgermeister, sondern will eigentlich in die Landesebene. Das heißt, wenn so ein Mensch dann sagt, ich kandidiere für den Landtag, für die CDU, mit einer sehr positiven Haltung der AfD gegenüber, dann ist sozusagen der Schritt auch auf der Zusammenarbeitsebene in Landtagsebenen doch nicht mehr so weit. Und das ist so ein bisschen das, was wir beobachten.
Eine andere Frage, die sich neben der Anzahl der Sitze und Gremien stellt, ist die der FunktionsträgerInnen. Wenn AfD-Mitglieder in offizielle Mandate wie OberbürgermeisterInnen, LandrätInnen und so weiter gewählt werden, dann wird es schwieriger, nicht zusammenzuarbeiten. Das wird also eine große Frage für die konstituierenden Sitzungen. Wird da AfD-Personal eingesetzt oder gibt es eben doch eine konsequente Abgrenzung?
Hinzu kommt auch, dass die AfD mittlerweile personell besser aufgestellt ist. Für Leipzig macht Steven sich nicht so große Sorgen. Für den ländlichen Raum um Leipzig herum sieht es da schon anders aus.
Die AfD hat es bisher nicht geschafft, flächendeckend anzutreten. Ich denke, dass das bei den nächsten Kommunalwahlen nochmal anders aussehen wird, dass die AfD sowohl in mehr Gemeinden antreten wird. Sie hat sozusagen auch relativ offensiv darum geworben, einerseits, dass Leute in die Partei eintreten, dass sozusagen Leute für sie kandidieren, aber sozusagen eben auch, dass Leute, die nicht Parteimitglied sind, auf ihren Listen oder sozusagen auf so eine Art gemeinsamer Liste kandidieren. Das ist sozusagen was, was uns jetzt unmittelbar bevorstehen wird, dass es sozusagen sowohl mehr Antrete geben wird. Und es ist in dem Zuge natürlich auch zu erwarten, ne, auch aufgrund der veränderten gesellschaftlichen Lage, auch sozusagen der zurückliegenden Wahlerfolge der AfD, dass die AfD sich auch auf der kommunalen Ebene nochmal mehr etablieren wird, und sozusagen mehr Mandate erringen wird.
Und das bringt uns zu der Frage, wie man denn reagieren sollte, gerade auch wenn es eine extrem rechte Fraktion gibt und die einen scheinbar sinnvollen Antrag stellt. Die einfache Antwort: keine Zusammenarbeit. Und das gut begründen und kommunizieren. Und dafür kann tatsächlich auch das Beispiel der NPD nochmal hilfreich sein, sich anzuschauen.
Wir haben ja als Rosa-Luxemburg-Stiftung vor ein paar Jahren die Publikation und eher so eine Handreichung Rätinnen gegen rechts geschrieben und hatten im Vorfeld Interviews geführt, wie denn der Umgang mit der extremen Rechten vor Ort ist und was es eigentlich braucht. Und haben dann festgestellt, dass ganz viele gerade im Osten ja aus einer NPD-Zeit erzählen, wo die Abgrenzung total einfach war. Also wo man gesagt hat, wir arbeiten mit denen nicht zusammen, das ist eine NPD, das ist eine völkische Partei, also gerade eine völkisch extrem rechte Partei.
Einige wenige Fälle von Kooperationen gab es wohl auch damals, aber viel vereinzelter. Und es wurden Instrumente und Strategien entwickelt, wie mit der NPD umzugehen sei. Einige davon stehen auch in der genannten Broschüre Rätinnen gegen Rechts, wo ihr nochmal weiter lesen könnt. Damals wurden eben Ideen entwickelt, um Kooperation und Raumnahme schwieriger zu gestalten, unter anderem der Schweriner Weg.
Wo man im Schweriner Landtag, also Mecklenburg-Vorpommern, sich entschieden hat, dass nicht alle Fraktionen auf Anträge der NPD reagieren und diese ablehnen, sondern eine Fraktion redet. Das heißt, man versucht, Redezeit auf einem Podium zu minimieren und denen nicht die gesamte Bühne in so einer Debatte zu geben, weil das auch Debatten total in die Länge zieht und gleichzeitig Tagesordnungen unfassbar verlängert und man ja eigene Themen offensichtlich nicht mehr schafft.
Und wichtig ist festzuhalten, dass es eben möglich ist, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten.
Vor allen Dingen, weil es ja noch, und das muss man hoffentlich, bleibt es so sagen, keine Mehrheiten für sie gibt. Also solange sie isoliert sind, muss rechte Politik ja auch nicht gemeinsam durchgesetzt werden.
Annika plädiert deshalb dafür, eigene Politik zu setzen und an bestimmten Stellen Kompromisse einzugehen mit anderen demokratischen Parteien. Aber gleichzeitig den politischen Streit hochzuhalten, entgegen der mehr ideologiefreier Sachpolitik. Und?
Und das finde ich schon auch wichtig in der Diskussion um den rechten Diskurs, immer mal wieder da aufzuschreien, wo es Grenzüberschreitungen gibt. Also wir merken, dass so viel mehr sagbar geworden ist, was rassistische Äußerungen auch in Gremien angeht, wo fast gar nicht mehr eingeschritten wird, wo Vorsitzende von so einem Gremium tatsächlich auch Ordnungsruf, Rügen etc. aussprechen könnten, was aber nicht mehr passiert. Und auch da eine Normalisierungseffekt in so sprachlicher diskursiver Diskurs, also überhaupt entsteht und an der Stelle einfach tatsächlich immer wieder zu sagen, das ist hier Rassismus, das ist Antisemitismus, wir verabscheuen das, wir wollen das nicht in unserem Gremium haben, ist sozusagen neben den ganz formellen Geschichten, finde ich durchaus relevant, auch da wieder klarere Grenzen zu ziehen.
Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, sozusagen auf die ganz konkrete lokale Situation zu gucken. Ne? Man kann, glaube ich, ganz oft nicht mit so einer groben Schablone drüber gehen und sagen, so und so muss man das machen, sondern es kommt natürlich darauf an, sich konkret vor Ort anzugucken, wie sind denn die Mehrheitsverhältnisse im Gremium, wie ist auch die sozusagen extreme Rechte vor Ort aufgestellt, was gibt es sozusagen auch jenseits des Gremiums, des Parlaments sozusagen für Akteurinnen, die da sozusagen wichtig sind. Wie ist sozusagen sind auch die lokalen Konservativen zum Beispiel aufgestellt? Wie ist die CDU oder eine entsprechende freie oder unabhängige Wählergemeinschaft sozusagen drauf?
Um sich dann einen eigenen Umgang untereinander zu überlegen.
Ich glaube, es lohnt sich sozusagen mit den anderen sich abzustimmen und abzusprechen. Ich glaube sozusagen, es braucht mehr, genau, sozusagen mehr nach außen treten und mehr sozusagen sichtbar machen, für was stehen wir eigentlich, für was nicht, was sozusagen stellen wir uns vor. Und sozusagen, deswegen machen wir mit der oder der Partei was zusammen und sozusagen mit denen zum Beispiel explizit nichts. Ja, und das begründen wir so und so. Und ich glaube sozusagen, das nehme ich noch ein bisschen zu wenig wahr.
So eine Kommunikation nach außen kann auch schriftlich passieren in Form einer Pressemitteilung. Am besten direkt am Anfang der Legislaturperiode oder aber auch bei eigenen Anträgen. Um zu verhindern, dass man unfreiwillig mit der AfD kooperiert, weil die deinem eigenen Antrag zustimmt, schlagen Annika und Steven in der Studie vor, dass man das eigene demokratische Ansinnen bei jedem Antrag in einer Klausel mit aufnimmt, um eben eine Zustimmung seitens der AfD oder anderer rechter Parteien unwahrscheinlicher zu machen.
Insgesamt sollte man aber die eigene Haltung immer auch nachvollziehbar inhaltlich begründen.
Und dadurch auch nach außen hin klarzumachen, es ist nicht einfach Willkür oder eine Ausgrenzung per se, weil man das so macht und weil man jetzt irgendwie hier die AfD nicht leiden kann, sondern weil es Politikziele sind, die unsere Gesellschaft kaputt machen und die unsere Demokratie gefährden und vor allen Dingen aber das gesellschaftliche Zusammenleben auch mit migrantischen Communities deutlich in Gefahr bringen.
Und das heißt, natürlich kommt nach der Wahl die eigentliche Diskussion auf uns alle zu. Da werden Gremien etabliert, Fraktionen gebildet, Ämter besetzt und so weiter.
Und sozusagen genau da müssen wir hingucken und sozusagen genau da geht es sozusagen ein Augenmerk drauf zu haben und zu gucken, was ist denn in Kommune XY im Landkreis Nordsachsen eigentlich sozusagen in dieser konstituierenden Sitzung passiert, wer hat denn da mit wem zusammengearbeitet. Das ist natürlich sozusagen eigentlich eine Riesenaufgabe, aber sozusagen das wäre auch nochmal so ein Wunsch, dass Leute sozusagen sowohl das sozusagen uns für sozusagen eine mögliche Neuauflage der Studie oder Erweiterung sozusagen das zusenden, also sozusagen für die Region in Leipzig natürlich nochmal an Chronik so Sachen zurückspiegeln. Das ist, glaube ich, total wichtig eigentlich zu wissen.
Und wir sagen aber auch, wenn ihr merkt, dass es Personenwahlen gibt, die euch überraschen, wo ihr nicht die Chance hattet, vorher euch mal die Kandidierendenlage anzugucken, wo ihr feststellt, es gibt nur einen Kandidaten und der ist auch noch von der extrem rechten Partei, schaut, dass ihr die Tagesordnung schiebt, schaut, dass ihr das um eine Woche verschiebt. Ihr habt die Chance, euch die Zeit zu erarbeiten. Niemand muss Sachen wählen, obwohl sie die Information nicht vorher hatten.
Ja, und das ist eben insgesamt ein entscheidender Punkt, die Zeitfrage.
Es ist ja auch einfach Fakt, dass wenn man zum Beispiel sowas im Ehrenamt macht, man nicht die Zeit hat, sich alles nochmal genau anzuschauen.
Wo wir schon auch nochmal sagen, ladet mobile Beratungsstellen ein, guckt, dass ihr mit Strukturen vor Ort redet. Die Menschen, die wissen, wer kommt aus einer NPD, wer kommt sozusagen vom dritten Weg, also auch biografisch nochmal nachvollziehen zu können, wer sind eigentlich die Personen, die da jetzt kandidieren.
Also auch an dieser Stelle sind mal wieder Austausch und Vernetzung besonders wichtig, um Ressourcen und Wissen miteinander zu teilen.
Und gleichzeitig hoffe ich, dass Menschen sehen, dass wir hingucken, dass wir vor Ort auch hinkommen. Also wir waren jetzt, also wenn man uns fragt, kommen wir, glaube ich, überall hin. Wir finden es relevant, wir finden Kommunalpolitik politisch. Und auch deswegen tun wir das und wir möchten gern den Leuten den Rücken stärken, die vor Ort was anderes versuchen. Und ich merke aber auch, es braucht auch mit diesen Demonstrationen gegen rechts jetzt gerade, es braucht sozusagen neue Bündnisse, es braucht ein neues Wissen darüber, was eigentlich möglich ist, auch dagegen zu tun. Also wir freuen uns über Leute, die das recherchieren und die hinschauen, also ganz konkret hinschauen und gleichzeitig braucht es sozusagen auch einen Protest und einen Aufschrei, wenn bestimmte Zusammenarbeiten stattgefunden haben. Und wenn wir das schaffen, lokale Perspektiven und Bündnisse noch mit reinzuholen und gemeinsam nochmal so eine Repolitisierung von Kommunalpolitik zu schaffen, dann wäre ich sehr glücklich.
Ja, dem schließen wir uns natürlich an. Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Nächstes Mal geht es dann nochmal ganz ausführlich um die Kommunalwahl, die dann ja auch eine Woche später schon stattfindet.
Wir wollen uns anschauen, wer da eigentlich antritt und welche Auswirkungen ein weiterer Aufschwung der AfD und der extremen Rechten insgesamt für lokale Initiativen, Vereine und Engagierte hätte. Bis dahin.
Macht's gut.
Tschüss.
Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.